die NATO-Sicherheitskonferenz. Ich benutze den Begriff sehr gerne, weil er ein seltenes Phänomen zeigt. In den ersten Jahren der SICO-Proteste war nämlich diese Bezeichnung auf einmal auch in den Medien angekommen. Nicht immer und überall, aber doch bemerkenswert oft. Der Witz ist, die Konferenz heißt gar nicht so. Und manchmal haben Aktivisten darauf aufmerksam gemacht, das ist doch gar nicht der richtige Name. Also der Gebrauch NATO-Sicherheitskonferenz ist von uns aus in die Medien eingedrungen. Das heißt halt normal Sicherheitskonferenz. Das war ein ganz interessanter Effekt. Die andere Seite ist natürlich, der Begriff Sicherheitskonferenz ist ja selber schon wieder Propaganda. Und das macht uns natürlich auch etwas zu schaffen. Aber ich wollte einfach mal diesen Punkt damit anfangen. Aktuell erlebten wir ja diesen Umgang mit Sicherheit im Vorjahr mit dem wohlkalkulierten Auftritt des Trio Infernal, Gauco, Steinmeier von der Leyen. Das hatten wir dieser Tage schon ausführlich, da muss ich, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Ukraine-Konfrontation war im letzten Jahr auf voller Höhe. Auch in diesem Jahr, 2015, dürfte diese Konferenz nach dem Motto mehr davon laufen, also sollte man die fälligen Proteste nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zunächst einige Höhepunkte-Anekdote aus den Jahren, um dann noch mehr auf diese Zusammenhänge einzugehen. Nur einzelne subjektive Punkte, ich kann ja nicht die ganze Jahre seit 2000 daherbringen. Die Konferenz startete bekanntlich 1963 als Wehrkundetagung. Das war wohl unter anderem eine frühe Referenz an das Rüstungszentrum München. Ich habe dieser Tage auch mal den früheren IG Metall Bezirksleiter zitiert, der in diesen Jahren des scharfen Kalten Krieges feststellte, die erste Bombe fällt aus München. Wer sich erinnert, Friedensbewegung, die große Sorge, das stellte das Rüstungszentrum München dar. Zur Jahrtausendwende kam dann der neue Name Konferenz für Sicherheitspolitik, Security Konferenz. Und damit begann, glaube ich, auch eine neue ideologische Offensive, so kann man es vielleicht am besten beschreiben. Der Leiter dieser Zeit hieß Horst Zeltschik. Zunächst war es 2001 relativ kurzfristig die Idee von Klaus gewesen, Klaus Schreer. Eine Demonstration zu organisieren, das war dann ein kleiner Kreis, kleines Bündnis. Es gab aber bereits schon Stichwort Jugoslawienkrieg, Weltraumrüstung, Raketenabwehr, Uranwaffen. Aber es war auch eben wir konnten tatsächlich von Bayerischen Hof ziehen. Es waren mehr Leute jetzt auf dem Bild, was man hier sieht, die Strambahnschienen. Das war das letzte Jahr, dass die Straßenbahn am Bayerischen Hof vorbeifahren konnte während der Konferenz. Das zeigt dieses Bild auch. Danach war das eigentlich alles dicht. Zentral war in dieser Phase, dass die Globalisierungskritik weltweit sehr viel mehr Durchbruch hatte. Das ist jetzt eine Grafik aus dem Jahr 2003 von Attac. Die hat es versucht zu veranschaulichen. Das war das Klima damals. Das Bild ist jetzt von 2003, da ist Florenz schon drauf. Aber 2002, wo das wirklich richtig losging, war das Motto von Genua nach München. In dem Jahr wurde bereits offen für den Irakkrieg geworben. Andererseits hat das Motto mit den großen Auseinandersetzungen, den großen Polizeieingriffen in Genua natürlich auch Ängste geweckt. Zeltschik hat in der Zeit zum Beispiel die Behauptung verbreitet, die Protestierenden selber hätten die Entglasung der Altstadt angekündigt. Der Gag war der, noch Jahre danach haben mir dann Leute gesagt, ja, wenn die Demonstranten das selber ankündigen. Es war natürlich eine Lüge vom Zeltschik, bloß konnten das eben nicht alle sofort widerlegen. Diese Demonstration 2003 lief eine hervorragende Mobilisierung an, eben aus diesem Klima heraus. Florenz war, ja, das war dann später, und dann der Schlag, die Demonstration wurde verboten. Es gab natürlich juristische Auseinandersetzungen bis zum letzten Tag. Mobilisierung wurde selbstverständlich nicht eingestellt. War auch unklar, ob auf Plätzen in der Stadt, wo man anmeldet, ob man dort demonstrieren kann. Alles verboten, auch sozusagen Versuch, Alternativdemonstrationen anzumelden. Damit hat uns sozusagen die Kreisverwaltungsreferat der Stadt eigentlich zusammengezwungen. Es gab keine Ausweichmöglichkeit. Es waren aber noch Saalveranstaltungen, unter anderem vom Friedensbündnis. Man konnte also politisch motiviert nach München fahren, man wollte ja zu den Saalveranstaltungen. Also man musste nicht wegen dem Verbot zu Hause bleiben. Es kamen entsprechend viele Leute, ist ganz toll, ich hätte mir das nicht vorstellen können, aber es war tatsächlich möglich, in der Fußgängerzone in München im Tal eine große Demonstration dann doch durchzuführen. Die Leute hatten Transparente dabei und alles. Es gab Verhandlungen mit der Polizei. Ich war da weit weg, ich war da viel zu feig, muss ich sagen. Ich habe gestaunt, was da alles geht. Es wurden aber eben auch hunderte, also 800 mindestens, hauptsächlich jugendliche Leute eingekesselt, über Nacht festgehalten. Also eine irre Repression. Klaus war über Nacht, glaube ich, auch eingekassiert. Also, aber es war eine massive Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitswirksamkeit. Ich habe damals zuerst diesen Begriff Ermittlungsausschuss wirklich wahrgenommen, dass wir dann jemanden brauchten, der dann am Telefon sitzt, wer alles freikommt und diese ganzen Anekdoten. Ähnlich wie er schildert im Vorfeld die verschiedenen Spektrum. Ich hatte damals in der Vorbereitung schon fast Angst, das Friedensbündnis verpasst den Anschluss, dass die Mobilisierung an dem klassischen Friedensbewegung vorbeigeht durch die linke globalisierungskritische Bewegung. Da gab es schon noch Animositäten von früheren Gefechten, hätte ich beinahe gesagt. Aber mit dem Verbot und dem Erfahrung der gemeinsamen Gegenwehr spielte das alles keine Rolle mehr. Auch jetzt nochmal beim Nachlesen von damals ist es eigentlich faszinierend, was das für ein Effekt war. Und deswegen schildere ich das jetzt so ausführlich, wie das sich ausgewirkt hat. Ich habe dann auch fürs Friedensbündnis meinen Zorn in Presseerklärungen mit heißer Nadel gegossen. Aktionsbündnis hat es gemacht. Auch es gab wieder Klaus eingesperrt, war dann vor das Bürgermeister, was der alles angerichtet hat, richtet sich direkt gegen den Ude, den populären Bürgermeister. Also diese Auseinandersetzung war einerseits natürlich dramatisch durch die vielen Verhaftungen. Es gab eine der Veranstaltungen beim DGB-Haus. Die Polizei hat das DGB-Haus abgesperrt. Also wenn man sich vorstellt, die Tradition, Polizei vor DGB-Häusern und das in München, also das war schon sehr dramatisch. In dem Jahr war praktisch der Vorlauf vom Irakkrieg, wie sich einige erinnern. Es gab das riesige Sozialforum in Florenz, auch, hat mich auch sehr beeindruckt. Und es gab dann eben den Aufruf, im nächsten Jahr wieder zu demonstrieren, eine irre Mobilisierung. Ich habe jetzt mal hier noch das Fronttransparent, wo man sieht, wie das Bündnis gegen Anti-NATO-Bündnis, Attac, und das Münchner Friedensbündnis sozusagen ihre Zusammenarbeit ein bisschen offizieller so betrieben haben. In dem Jahr war es ja so, dass Schröder entdeckt hat, dass man mit der Kritik vom Irakkrieg, dass er seine eigenen Partei noch für einen Wahlkampf mobilisieren kann. Die Mobilisierung, die für diese Demo anlief, war natürlich sehr groß. Das konnten manche nicht mit anschauen. Es gab eine weitere Demonstrationsanmeldung. Wir waren also am Marienplatz, am Athensplatz, hat dann vom Stadt ausgehend SPD, Grüne und andere eine Demonstration gegen den Irakkrieg angemeldet, aber ausdrücklich nicht gegen die Sicherheitskonferenz. War ganz witzig. Mit den politischen Abhängigkeiten war das natürlich für die Gewerkschaften dann schwierig, wie entscheidet man sich. Also die besseren Gewerkschaften haben dann beide Demonstrationen unterstützt. Und es war dann auch vom Ablauf so zusammen, dass auch die, ich sage jetzt mal, städtische SPD-Grüne-Demonstration war sehr groß, aber das war zeitlich beieinander und zeitlich überlappend. Im Grunde genommen haben sich nach kurzer Zeit ein Großteil der Demos vermischt und dann war das die Anti-SIGO-Demo vom Aktionsbündnis, hatte dann im Endeffekt, haben wir dann 30.000 Teilnehmer gezählt. Und es war auch eine Woche vor dem bekannt gewordenen 15. Februar, wo weltweit immens viele gegen den drohenden Irakkrieg demonstriert haben. Und es war hier auch dieser Höhepunkt in München, den wir dann natürlich in der Form nicht mehr wiederholen konnten. Aber es war schon sehr wohltuend zu sehen, der Versuch der Stadt, den Widerstand gegen den Irakkrieg zu machen, wir sind gegen Irakkrieg, aber nicht gegen die Sicherheitskonferenz, dass das nicht funktioniert hat. Ich war mir da nicht überall sicher, ob alle Leute, die sozusagen bei uns bei der Demo dabei waren, dieser Versuchung widerstehen. Aber das ist auch abgelaufen, was uns nicht umwirft, macht uns stärker. Die kommenden Jahre kann ich jetzt nicht im Einzelnen noch so bringen. Telschik hat dann auch so Formen eingeführt wie Ehrenmedaillen, hat auch schon angefangen, Kofi Annan einzuladen. Also solche Versuche, das politisch breiter zu machen. Ich glaube, 2006 noch war dann sein berühmter Spruch, leider kann man in einer Demokratie sowas nicht verbieten. Und noch ein bisschen ausgeführt, er hat sich also da sehr exponiert und war eigentlich sehr verbissen gegenüber diesem Demoverbot. In den Jahren danach war trotz dieser Größe massive Repression, ständige Begleitung der Demonstration. Es gab dann auch zum Teil vom Friedensbündnis ausgehend Beobachtergruppen, auch bundesweite Erfahrung vom Grundrechtekomitee, die das auch dokumentiert haben, wenn tatsächlich Leute grundlos ins Gras gedrückt worden sind und andere Sachen. einschlägige Erfahrung hat auch der Tobias dort machen müssen. Zum einen wurde er mal nach einer Rede verhaftet. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, in welchem Jahr, weil er es aufgefordert hat, quasi Aufforderung zur Dissertation war es, glaube ich. Und dann hat man aber abgewartet, bis er von der Demonstration weg allein in der U-Bahn war und hat ihn dann dort abgegriffen. Also später ist er vorsichtiger geworden. Und ein anderer Vorgang, das war dann, wie wir dann mal im Zuge der Tage versucht haben, im Vorfeld Blockaden anzugehen, wobei die haben nicht wirklich geklappt, weil das vorher nicht allen so richtig klar geworden ist, was das bedeutet. Jedenfalls hat die Polizei da auch immer wieder einzelne Leute abgegriffen und der Tobias hat sich mit denen solidarisch erklärt und versuchte, ich als Abgeordneter möchte da mitlaufen. Und das hat die Polizei nicht gepasst, egal wie es war, sie haben ihm dann hinterher angedreht, er hätte irgendwie einen Polizisten beleidigt, was dann bis zur Aufhebung der Immunität im EU-Parlament mit Zustimmung von SPD und Grünen mehrheitlich passiert ist. Ist immer dasselbe Spiel eigentlich. Aber Tobias, Claudia und Mari waren eigentlich, Imi war immer dort gut vertreten, hat es auch unterstützt. Und was auch interessant ist, bei allen Unterschieden in den Strömungen, die sich eigentlich bis heute immer wieder durchsetzen oder so wie er es anspricht, Diskussionsbedarf ergeben, bei all diesen Geschichten, die Imi war für alle immer eine sehr willkommene Adresse. Das ist eigentlich ganz passend in dem Zusammenhang zu erwähnen. 2009 wurde Ischinger Nachfolger von Telčík. Er hat doch den Stil etwas geändert. Wir hatten ja gestern von der Claudia ausführliche noch Hinweise, wie Propaganda, Medienarbeit funktioniert. Und da ist Ischinger, glaube ich, einer der Profis. Der war ja nicht von ungefähr in dieser Tafel enthalten. Und okay, ich merke gar nicht, wie die Zeit ist. Aber ich wollte es ja eh nur als Überblick machen. Zu den Inhalten der Konferenz muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Es geht um Absprachen, Koordination weltweiter Strategien zur militärischen Absicherung ökonomischer Herrschaftsansprüche. Nicht nur Irak damals, auch Syrienkrieg und die Iran-Auseinandersetzung, all das fand auf dieser Konferenz statt. Und die Konferenz wurde immer auch als öffentlichkeitswirksames Medium gemacht. Ein Effekt, beinahe hätte ich es vergessen, was diese Demonstration auch sehr gebracht hat, dass diese Größe der Demonstration über die Jahre, die auch erhalten blieb, natürlich konnten wir nicht das auf gleichem Level haben, es hat geschwankt, aber es waren immer 3000 plus oder sowas auch mal wieder zugenommen, dass eigentlich diese bunte Gestaltung, wie hier dieses Paar Industrie und Rüstung und Wirtschaft, das ist die Gruppe Arbeitergeschwister, die uns ihre Jahre da mit begrüßen, weiteres Transparentes da auch vorkam. Das war eigentlich auch sehr gelungen, wie das im Laufe der Jahre eigentlich zugenommen hat. Ich habe immer wieder gestaunt, was da möglich war. Ein ähnlicher Punkt ist, ausgehend von dem Verbot in den kommenden Jahren, gibt es ja immer ein Tauziehen, wie weit kommen wir an Bayerischen Hof ran, wo können wir demonstrieren. Und da hat also die Erfahrung, auch das Gewicht dieser Demonstration, eine ziemliche Rolle. Das war letztes Jahr auch wieder ein Überraschungspunkt für mich. Es gab die neue Idee, in der Fußgängerzone eine sogenannte Picketline zu machen. Fußgängerzone ist in München eine Verordnung, da wird nicht demonstriert, wird grundsätzlich abgelehnt, wurde trotzdem beantragt für eine Picketline und es war tatsächlich möglich, mit entsprechend zahlenmäßig Auflagen das durchzusetzen, dass es einen Bescheid gab, dass diese Picketline da durchführt und es war dann auch in meinen Augen eine gigantische Sache, wie das eben nicht bloß einfache Tafeln waren, sondern wirklich große Objekte, die da auffällig durch diese Fußgängerzone gezogen sind, wo wir sonst nie durchgekommen sind mit der Demonstration. Also die Leute, die sich da kreativ einsetzen, bringen uns immer was Neues. Und im Vorfeld auch eine Tradition, die sogenannten satirischen Jubeldemos, die dann also die Ziele aus Korn bringen. Da zieht man durch die Stadt, hurra, tolle Bundeswehr, ich will kämpfen. Also wenn man dann Flugblätter verteilt, man hat dann manchmal schon kariert schauendes Publikum. Noch ein anderer Punkt, der Ischinger als Neuder hat dann eine Menge neue Sachen gemacht. Er hat unter anderem diese Sub- und Klein- und Zwei-Konferenzen gemacht, jetzt eine Indien-Security-Konferenz vor kurzem oder ein Cyber-Security-Summit. Er hat also, ich glaube, sehr viel mehr als der Telčík direkte Politik betrieben wo er eigentlich die Sprachregelungen, was wie durchgesetzt werden soll, umsetzt. Unter anderem bei jetzt in der Ukraine-Krise, wo wir erleben, wie die Journalisten so richtig holzen und sagen, ist doch egal, ob der Putin schuld war oder wer den verantwortet hat, den Abschuss. Putin ist immer schuld, wo er ein bisschen vorsichtiger agiert, auch ab und zu anklingen lässt, dass es deutsche, US-amerikanische Gegensätze gibt. Aber trotzdem, das, was wir dieser Tage gehört haben als Stoßrichtung, auf eine etwas elegantere Art als die als die holzenden Journalisten versucht rüberzubringen. Das ist schwierig und interessant zu beobachten. Gleichzeitig, er ist auch auf die Proteste eingegangen. Klaus hat mal seine Art, die Rüstungsobjekte als Friedenspolitik zu verkaufen, als Wolf im Schafspelz bezeichnet und es auch als grafisch auf dem Flugblatt gebracht. Ischinger hat es dann tatsächlich auf seinen Pressekonferenzen sich dann versucht dagegen zu wehren. Auch in den nächsten Jahren hat er dann also uns irgendwie Blödsinn versucht zu unterstellen, Aussagen im Munde verdreht. Also dieser Streit findet tatsächlich in den Medien und bei den Pressekonferenzen statt. Also das ist schon interessantes Schweigen, das nicht mehr tut, sondern er versucht, das offensiv einzuwickeln. Er hat auch Erfolg gehabt, Friedensleute zu Kamingesprächen einzuladen, oder es gab gelegentlich Beobachter von, oder eigentlich jetzt seit einigen Jahren regelmäßig von Friedensleuten, die dann eigentlich angetreten sind zur Anfang Sicherheitskonferenz beenden, deren letzte Berichte waren doch deutlich frustrierter, als wie sie angefangen haben damit. Also ich glaube, da wird sich auch einiges ändern. Ich kann das jetzt also nicht mehr alles machen, den meisten ist ja hier nur nochmal für diese Zusammenhänge. Das war das Transparent vom Vorjahr. Das klappt inzwischen ganz gut, dass es einen gemeinsamen Aufruf gibt. Ich bringe jetzt gar nicht mehr die ganzen Iterationen in den Jahren davor. Was ich auch noch nicht erwähnt habe, was wir immer gut gemacht haben, wir haben also zum Beispiel Heiligendamm oder den NATO-Gipfel und diese Sachen mit der Vorbereitung, mit der Sicherheitskonferenz verzahnt. Und das wird es jetzt auch wegen G7 natürlich geben, München und Elmau, Einzugsbereich bei uns, da wird natürlich diese Vorbereitung verzahnt und jetzt ist auch der Aufruf zu G7 schon fertig, weil das hatte jetzt größere Priorität, das heißt der Aufruf zur Sicherheitskonferenz ist auf dem Weg und wird am 25. November verabschiedet. Nochmal der Appell, wie gestern auch schon, dass ihr das alles unterstützt. Vielleicht auch noch eine Anmerkung, weil er gerade die Fragen nach Aktionsformen und so weiter angesprochen hat. Für G7, also für die SIKO-Demos in München, war das auch sehr erfolgreich, immer zu sagen, das für eine Demo, was soll da Gewalt sein? Egal, wie wir dann diese Wanderkessel der Polizei erdulden müssen und die ganzen Sachen. Bei zivilen Ungehorsam, wie er bei Elmau angesagt ist, braucht man schon etwas mehr. Da gibt es gute Muster. Wir beziehen uns dann auf den Aktionskonsens von Blockupy. Wem das ein Begriff ist, das kann man im Netz nachlesen. Sehr gute Texte. Also bei einer Demonstration wie SIKO in München haben wir das uns eigentlich verkniffen, da ein großes Fass aufzumachen. Das zu Blockupy. Und SIKO und Blockupy und G7 sind also nächstes Jahr die großen Herausforderungen. Themen bleiben gleich, deswegen schließe ich jetzt also mit der Figur. Es gibt Leute, die das erkennen können, der Klaus selber, auch die beiden Kläuse. Nein.